klar, wie die Gedenkveranstaltung zum 8. Mai im Bundestag, dem deutschen Parlament, aussehen wird. Und ich denke, das wird noch für Diskussion sorgen, wer nicht dabei sein soll. Die Nachrichten dazu mit Werner Schoninger.
Der Bundestag schließt die Botschafter von Russland und Belarus von der zentralen Gedenkfeier zum 80. Jahrestag des Weltkriegsendes am 8. Mai aus. Dabei beruft sich die Parlamentsverwaltung auf eine Empfehlung des Auswärtigen Amts. Darin wird davon abgeraten, Vertreter dieser beiden Länder zu solchen Gedenkveranstaltungen einzuladen. Die Einschätzung des Auswärtigen Amts liegt dem ARD-Hauptstadtstudio vor. Darin heißt es, es sei zu erwarten, dass Russland gemeinsam mit Belarus das Weltkriegsgedenken instrumentalisieren würde. So könnte Moskau die Veranstaltungen missbräuchlich mit dem Angriffskrieg gegen die Ukraine in Verbindung bringen. Eine hochrangige ukrainische Delegation ist überraschend in Paris eingetroffen, um mit anderen Staaten über ein Ende des Krieges zu beraten. Wie der Chef der ukrainischen Präsidialverwaltung Yermak mitgeteilt hat, sind Treffen mit Vertretern der USA, Frankreichs, Deutschlands und Großbritanniens geplant. Es gehe um wichtige Fragen für die Sicherheit der Ukraine und Europas. Zuvor war nur bekannt, dass US-Außenminister Rubio und der Sondergesandte Witkoff heute mit der französischen Regierung über den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine sprechen. Die Präsidentin der Berliner Humboldt-Universität von Blumenthal hat die Räumung eines besetzten Hörsaals gestern Abend als notwendig bezeichnet. Von Blumenthal sagte im RBB 24 Inforadio, das Lagebild sei eindeutig gewesen. Tillmann Büttenbender, RBB 24.
Der Hörsaal sei stark beschädigt worden und die Besetzerinnen und Besetzer hätten das Existenzrecht Israels in Frage gestellt. Daher sei die Räumung der einzig richtige Weg gewesen. Von Blumenthal lobte den Einsatz der Polizei und nannte ihn professionell und friedlich. Etwa 100 pro-palästinensische Demonstranten waren am Mittwoch in den Hörsaal auf dem Campus Nord in Berlin-Mitte eingedrungen. Sie waren später von Einsatzkräften aus dem Gebäude gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher. Es wurden Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Hausfriedensbruchs eingeleitet.
Der voraussichtlich neue Bundeskanzler Merz will die Sommerpause des Bundestags verkürzen, um schnell erste Reformen umzusetzen. Der CDU-Chef sagte den Funke-Medien, bis zum Sommer solle sich die Stimmung im Land verbessern. Man müsse merken, dass es eine neue Regierung gibt. Dazu werde er nach seiner Wahl zum Kanzler ein Arbeitsprogramm vorlegen, betonte Merz. Die ersten Themen, die man anpacken wolle, seien verschärfte Grenzkontrollen mit der Zurückweisung von Asylsuchenden, aber auch Maßnahmen zum Bürokratieabbau. Ein von der Bundesregierung gechartertes Flugzeug mit Afghaninnen und Afghanen an Bord ist am Abend am Flughafen Leipzig-Halle gelandet. Insgesamt seien 138 Menschen angekommen, teilte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums mit. Ulrike Ufer.
An Bord befanden sich demnach auch 45 Kinder und Jugendliche. Die Maschine war in Islamabad gestartet. Nach Angaben des Auswärtigen Amts handelt es sich bei den Passagieren um Menschen aus verschiedenen Programmen, die alle eine rechtsverbindliche Aufnahmezusage haben. Das Patenschaftsnetzwerk Ortskräfte hat die Charterflüge für afghanische Flüchtlinge nach Deutschland begrüßt. Der zuständige Projektbeauftragte sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, die Sicherheitsüberprüfungen fänden mittlerweile auf einem extrem hohen Niveau statt.
Ein 16-Jähriger aus dem sächsischen Zeithain im Landkreis Meißen steht unter Verdacht, ein tödliches Gift hergestellt und aufbewahrt zu haben. Die Wohnung, in der der Jugendliche lebt, sei am Morgen durchsucht worden, teilte das sächsische Landeskriminalamt mit. Gegen den 16-Jährigen werde wegen des Verstoßes gegen das Kriegswaffengesetz ermittelt. Der Jugendliche soll in einem eigens dafür eingerichteten Labor im Dachgeschoss seines Elternhauses mehrere Ampullen einer Mixtur aus Akutinin und Rizin hergestellt haben. Rizin ist eine biologische Waffe im Sinne des Kriegswaffenkontrollgesetzes. Ein seltenes Naturschauspiel hat in der vergangenen Nacht den Himmel über Brandenburg erhellt. Im Osten des Landes waren Polarlichter zu sehen. Besonders gut konnten die pinken und grünlichen Leuchterscheinungen in den Landkreisen Märkisch-Oderland und Oder-Spree beobachtet werden. Das Naturschauspiel wird von energiereichen Sonnenwindpartikeln ausgelöst. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter, heute Richtung Oder und Neiße, ungestört, sonnig mit bis zu 29 Grad. Nach Westen hin teils kompakte Wolken und maximal nur 18 Grad. Aktuell haben wir in Berlin-Kreuzberg 18 Grad und in Friedrichshagen 16, in Wiesenburg im Fläming 9 und in Senftenberg 20 Grad. Morgen erst sonnig, ab dem Mittag einzelne Schauer und Gewitter, oft aber trocken, von West nach Ost 14 bis 23 Grad. Die Zeit 10.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Im Studio Irina Grabowski. Heute am Gründonnerstag ist der letzte Arbeitstag vor dem Osterwochenende für alle, die Ostern frei haben. Und für heute erwartet der ADAC den österlichen Stauhöhepunkt, wobei auch an Karfreitag, Ostermontag Staus zu erwarten sind, soweit ich das gesehen habe in der Prognose. Wann und wo wird es von Berlin und Brandenburg aus betrachtet richtig voll? Das kann ich jetzt ausführlicher mit Claudia Löffler besprechen. Sie ist ADAC-Sprecherin für Berlin und Brandenburg. Schönen guten Morgen, Frau Löffler.
Ja, schönen guten Morgen.
Frau Löffler, auf welchen Autobahnen rechnen Sie heute mit erheblichem Stau?
Ja, tatsächlich muss man heute wirklich mit vielen Staus rechnen. Also die Staugefahr ist in allen Richtungen groß, ob an die Nord- und an die Ostsee, Richtung Polen oder auch Richtung Westen oder auch in die Alpenregion. Also viele sind ja jetzt unterwegs, um Familie, Verwandte oder Freunde zu besuchen. Und da kann es sich an der einen oder anderen Stelle schon, da muss man mit längeren Wartezeiten einfach rechnen.
Ja, da kommen wir mal genauer hin. Wie kommt man denn am besten zum Beispiel aus Berlin raus, wenn man an die Ostsee will?
Oh ja, das ist natürlich schwierig. Da muss man ja über den Berliner Ring gehen und der ist erfahrungsgemäß ja immer so ein Stauschwerpunkt. Und da muss man auch wirklich damit rechnen, dass man längere Zeit vielleicht auch mal stehen muss oder der Verkehr in Stocken gerät. Und wenn man natürlich auch so Richtung Süden möchte und aus der Mitte rausfährt, da kommt man dann an der A100 und der A115 nicht dran vorbei. Und wie ja jeder weiß, ist gerade da eine riesengroße Baustelle und auch auf der A115 gibt es eine Fahrbahnverengung. Also da sollte man nach Möglichkeit die Stellen umfahren oder am besten zu den Zeiten fahren, wenn nicht so viele unterwegs sind. Das heißt, nicht heute Nachmittag am besten.
Ja, also wann könnte man starten, zum Beispiel in Richtung Ostsee oder dann auch Richtung Süden?
Also wer heute unbedingt losfahren möchte, der sollte eher vormittags starten, also nicht am Nachmittag, wenn dann noch der Berufs- und Pendlerverkehr zusammenkommt. Dann ist es natürlich auch auf den Straßen voller, weil viele Menschen gleichzeitig unterwegs sind und dann eher so an den frühen Abend rein starten. Das wäre dann natürlich am sinnvollsten.
Was sind denn die Staufallen im Ausland? Also gerade Leute, die jetzt Richtung Süden unterwegs sind, worauf müssen die sich vorbereiten?
Ja, gerade wenn man zum Beispiel in Richtung Polen fährt, da staut es sich dann natürlich wieder, wenn man aus den Osterferien zurückkommt, dann an der Grenze, weil da finden ja immer noch stichprobenartige, die Polizei untersucht da ja stichprobenartig noch an der Grenze bei der Einreise. Und wenn dann viele Menschen an der Grenze stehen, dann bildet sich ein richtiger Rückstau. Also da muss man auf jeden Fall mit mehr Wartezeiten rechnen.
Das war jetzt der Osten und der Süden, also Italien?
Ja. Da gibt es natürlich auch viele, viele Baustellen, gerade an den Tunneln, in Richtung die Skigebiete. Viele nutzen das ja jetzt auch nochmal aus, um nochmal so die letzten Minuten zum Skifahren zu gehen. Und gerade in Richtung Alpen, da kann es dann auch nochmal etwas eng werden.
Wie viele Leute sind denn schon weg, also schon gestern losgefahren? Kann das heute für Entlastung sorgen?
Das auf jeden Fall. Es hat sich natürlich schon herausgestellt, dass der Gründonnerstag traditionsgemäß einer der staureichsten Tage ist. Und viele versuchen das dann auch zu vermeiden. Sind gestern dann schon gestartet. Muss man mal schauen, wie sich das in diesem Jahr entwickelt. Im letzten Jahr war es wirklich sehr staureich.
Und wenn man nur mal einen Ausflug plant, aus Berlin raus ins Umland oder auch von Brandenburg nach Berlin rein, wann ist die beste Zeit und der beste Tag jetzt über Ostern?
Ja, am besten ist natürlich das Osterwochenende selber, also Samstag und Sonntag. Da kann man ganz beruhigt hinstarten, Familie, Freunde besuchen und einen netten Ausflug planen. Da ist es ruhig. Anders sieht es dann schon wieder am Ostermontag aus. Dann startet auch schon wieder der Rückreiseverkehr aus den Ferien und von den Verwandten und Freundesbesuchen.
Können Sie denn jetzt so guten Gewissens empfehlen, lassen Sie ruhig das Auto stehen, fahren Sie lieber mit der Bahn? Also wie sieht's da aus?
Ja, bei der Bahn ist es so, dass natürlich auch viele Baustellen auf den Straßen sind, genauso wie auch auf den Autobahnen. Und da sollte man sich natürlich auch noch vorher erkundigen, wie da die Streckenführungen sind. Letztendlich könnte es dann auch sein, dass man natürlich auch da lange Wartezeiten in Kauf nehmen muss.
Vielen Dank. Das war Claudia Löffler. Sie ist ADAC-Sprecherin für Berlin und Brandenburg. Und der ADAC hat das wunderschön mit Grafiken und allem drum und dran. Diese Stauprognose auf seiner Seite, können Sie sich rein vertiefen, ist eine längere Lektüre. Und jetzt geht es um Griechenland nach dem Zweiten Weltkrieg. Es ist eines der dunkelsten Kapitel in der jüngeren griechischen Geschichte, denn nach diesem Krieg entbrannte von 1946 bis 1949 ein Bürgerkrieg. Viele Menschen kostete das Leben. Eine Zeit, die in Griechenland wenig aufgearbeitet worden ist und so manchen bis heute verfolgt. In Thessaloniki ist ein Massengrab aus dieser Zeit entdeckt worden. Unser Korrespondent Moritz Pompel berichtet.
Auf der Baustelle im Stadtteil Sikies ist Charis Charismiadis in gelber Warnweste und mit Helm unterwegs. Er ist technischer Leiter hier. Den Umbau des kleinen Parks hatte er sich ganz anders vorgestellt. Eine Gedenkstätte für die Opfer des Bürgerkriegs gibt es hier schon länger. Eine Burg etwas weiter oben diente im Bürgerkrieg als Gefängnis für politische Gefangene. Aber dass Charis und sein Team jetzt erst auf einen Schädel mit Einschussloch stoßen würden und im Verlauf auf insgesamt 33 Skelette, teils noch mit Kugeln im Kopf, darunter auch das Skelett einer Frau mit Schuh und Ring am Finger. Das war ziemlich schockierend. Wir haben eines nach dem anderen gefunden. Ich meine, ich bin 40 Jahre alt und habe keinen Krieg erlebt. Wenn wir hier drüben weitergraben, werden wir wahrscheinlich noch mehr finden. Einen Teil des nächsten Skeletts haben wir schon ausgegraben. In der Burg Jedikule auf dem Hügel waren im Bürgerkrieg ab 1946 rund 400 Personen hingerichtet worden. Ein Teil der rund 3000 Hinrichtungen politischer Gefangener in Griechenland zu der Zeit. Insgesamt hat der Bürgerkrieg bis zu 150.000 Menschen das Leben gekostet. Der griechische Staat, unterstützt von Großbritannien und dann den USA, kämpfte zusammen mit antikommunistischen Einheiten gegen die linksgerichteten Kämpfer des nationalen Widerstandes. Ein Partisanenverband, der im Zweiten Weltkrieg maßgeblich gegen die Besatzer unter anderem der Nazis gekämpft hatte und in Griechenland den Kommunismus etablieren wollte. Politiker aus der Regierung, die angeblich einer demokratischen Partei angehörten, nahmen an der Mordorgie teil, sagt der Journalist und Buchautor Spiros Kosinopoulos. Die meisten der Hingerichteten waren gerade mal 17, 18 Jahre alt. Der Bürgerkrieg hat Griechenland politisch und wirtschaftlich um Jahrzehnte zurückgeworfen. Lange ist in Griechenland wenig über die Zeit gesprochen worden. Und noch heute vermissen einige ihre Angehörigen von damals. So wie Anna Naniado. Sie hat ein Schwarz-Weiß-Foto dabei. Darauf zu sehen, ein junger Mann, noch keine 20. Ihr Onkel Stathis. Seit damals spurlos verschwunden. Für ihre Familie, sagt sie, war es ein Trauma, von seiner Hinrichtung in Thessaloniki zu erfahren und Stathis nicht wenigstens begraben zu können. Jetzt gibt es so etwas wie eine späte Hoffnung.
Vielleicht ist eines der Skelette unser Onkel. Vielleicht gelingt es jetzt, mit wissenschaftlichen Methoden herauszufinden, ob unser Onkel hier begraben lag. Das könnte unser Stathis sein.
Die Skelette sind der Polizei übergeben worden und sollen per DNA-Abgleich untersucht werden.
Das war unser Korrespondent in Griechenland, Moritz Pompel, über das Massengrab, das in Thessaloniki entdeckt wurde.
RBB 24 Inforadio Sport.
Sie waren gut, sie hatten auch ihre Chancen, aber gut reicht in der Champions League nicht. Für Bayern München war im Viertelfinale gestern Abend Endstation. 2:2 spielten die Münchner bei Inter Mailand. Patricia Gabor.
Kräftige Orkanböen rüttelten immer wieder am Giuseppe-Meazza-Stadion, während die Spieler des FC Bayern wie kleine Wirbelwinde über den Rasen fegten. Aber die Münchner um Thomas Müller hätten wohl eher ein echtes Donnerwetter heraufbeschwören müssen, um Inter Mailand zu schlagen und um doch noch ins Champions-League-Halbfinale einziehen zu können.
Ich hatte das Gefühl, wir haben alles gegeben und vom Ergebnis hat es nicht gereicht. Kann man Carlo Ancelotti zitieren, der hat uns mal was Wichtiges und was Richtiges gesagt. You can control everything, but not the result.
Dabei schien es erst so, als hätten die Bayern das Ergebnis sehr wohl unter Kontrolle durch Harry Kanes Tor zur 1:0 Führung. Aber innerhalb von 3 Minuten drehte Inter das Spiel und machte dann dicht. Der 2:2 Hoffnungstreffer von Eric Dier 20 Minuten vor Schlusspfiff reichte nicht aus. Vorbei der Traum vom Finale dahorn. Sportvorstand Max Eberl hatte trotzdem nach nach dem Spiel wenig Lust auf Selbstmitleid.
Wir haben in 2 Monaten die Clubweltmeisterschaft, da kommt der nächste Wettbewerb auf uns zu. Wir haben in 5 Monaten die Champions League, dann werden wir zurückkommen und dann werden wir versuchen, nächstes Jahr das Ding nochmal anzugreifen.
Aber erstmal steht noch der Kampf um die Meisterschaft an. Für einen Champions League-Kater bleibt also keine Zeit.
Die Handballer der Füchse Berlin haben den Traum der ersten deutschen Meisterschaft gestern Abend wieder ein bisschen realistischer werden lassen. Sie siegten auswärts bei Rekordmeister THW Kiel 36-34 und führen die Tabelle weiter an. Und Manager Bob Hanning, der hat heute Morgen im RBB 24 Inforadio nicht nur verraten, dass er nach dem wichtigen Sieg exzellent geschlafen habe, sondern er hat auch verraten, was das Team in dieser Saison auszeichnet.
Also ich glaube, dass wir ganz, ganz viel aus der letzten Saison gelernt haben, aus den letzten Saisons gelernt haben. Wir verteilen Anteile besser, wir kriegen die Spieler dadurch fitter durch die Saison. Die jungen Spieler entwickeln sich von Woche zu Woche weiter. Und wir haben natürlich mit Matthias Gitzel den besten Handballer der Welt, der auch immer besser wird. Und dazu kommen viele gestandene Spieler, die bei uns seit vielen Jahren spielen. Und dieser Mix aus allem macht, glaube ich, gerade die Besonderheit aus. Die Bundesliga, das sind noch 8 Spiele. Melsung kommt noch zu uns. Das ist alles ganz, ganz eng. Aber auch da ist es so, das Selbstvertrauen wächst. Unsere Halle ist rappelvoll. Das Publikum trägt uns. Also es ist irgendwie jetzt mal Zeit, nach 20 Jahren mal ganz große Träume, nicht nur träumen zu dürfen, sondern auch vielleicht mal leben zu dürfen.
Das sagte Bob Hanning zu den Meisterrivalen. Der Berliner erzählt auch Hannover Burgdorf. Die Mannschaft ist nur einen Minuspunkt schlechter als die Füchse und kommt am Sonntag nach Berlin. Das RBB Fernsehen überträgt diese Partie ab 15 Uhr live.
Werbung. Bei anderen bekommen sie auf eine neue Küche 50%, vielleicht sogar mal 60 oder sogar 70. Bei Küchen aktuell bekommen sie 100. 100% Qualität, 100% Service, 100% Vertrauen. Deutschlands Marktführer in Sachen Küchen, seit über 25 Jahren, ohne Mondpreise und Scheinrabatte, 100%ig. Küchen aktuell, 17 Mal in Deutschland und unter küchenaktuell.de. Küchen aktuell.
Auf unsere Natur, auf unseren Wald und auf die Krombacher Cashkorken. Mit Sofortgewinnen im Gesamtwert von 10 Millionen Euro und 1 Million Bäume für die Wälder in Deutschland. Jetzt gewinnen und gemeinsam Gutes tun. Krombacher.
Was glaubst du? Diese Frage hat der RBB jungen Menschen gestellt, in deren Leben Religion eine große Rolle spielt. Die Schauspielerin Sarah Nevada Greta erzählt, wie sie durch den Buddhismus persönliche Katastrophen bewältigt hat und was ihr Rituale wie das Chanten bedeuten.
Ich lebe dafür. Ich lebe wirklich dafür. Alles anders. Also man kann auf die Bühne treten, man kann ganz toll Erfolg haben im Leben, Geld haben und so. Aber wenn man Religion hat, dann kann man sich von alles glücklich sein.
Ein Gespräch mit der Buddhistin Sarah Greta und der jungen Muslima Kypra Dalkilic über persönliche und politische Glaubensfragen können Sie hier bei uns kurz nach 11 hören oder schon jetzt in unserer App. Schauen wir noch aufs Wetter in Berlin und Brandenburg. Wir haben im Westen heute vor allen Dingen Wolken und da ist es dann auch kühler. Bis 18 Grad werden dort an Höchstwerten heute erwartet. Und gen Oder und Neiße haben wir die Sonne und dort werden vor allen Dingen auch im Süden Werte bis 29 Grad erwartet.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Kerstin Reinsch.
Vorsicht auf der A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieckwerder. Zwischen Falkensee und Brieselang liegen Gegenstände auf der Fahrbahn. A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieckhaveland. Zwischen Großkreuz und Lies gibt es Stau an der Baustelle, 20 Minuten Verzögerung. A111 Berlin Richtung Kreuz Oranienburg. Im Kreuz Oranienburg gab es auf der Überleitung zur A10 Richtung Dreieckbahnhof gerade einen LKW-Unfall. B5 Küritz Richtung Ludwigslust. Zwischen Buchholzer Chaussee und dem Abzweig nach Schönfeld gab es einen Unfall. Im Stadtverkehr Berlin kommen Sie recht gut voran. Ein paar Minuten länger dauert es auf der A100 in Richtung Wedding vor der Baustelle am Dreieck Funkturm. Dann in Pankow auf der Schönerlinder Straße stadteinwärts und in Karlshorst auf der Treskoallee in beiden Richtungen. A115 Avos stadteinwärts. Zwischen Hüttenweg und Raik-Funkturm ist die rechte Spur gesperrt. Hier gibt es Bauarbeiten. Wilmersdorf-Hildegard-Straße. Zwischen Bundesallee und Liefländische Straße Sperrungen wegen eines Kraneinsatzes bis etwa 20 Uhr. RBB 24 Inforadio, auch für unterwegs mit unserer App.
Es ist 10.20 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Ich bin Irina Grabowski. Guten Tag. Und ich habe es ja gestern schon gesagt, wegen Selo, Deutschland stehen 80 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges schwierige Gedenktage bevor, denn es gibt wieder Krieg in Europa, geführt von Russland gegen die Ukraine. Für das Gedenken im Bundestag gibt es jetzt eine Entscheidung. Dazu die Nachrichten mit Kerstin Reinsch.
Der Bundestag schließt die Botschafter von Russland und Belarus von der zentralen Gedenkfeier zum 80. Jahrestag des Weltkriegsendes am 8. Mai aus. Dabei beruft sich die Parlamentsverwaltung auf eine Empfehlung des Auswärtigen Amtes. Darin wird davon abgeraten, Vertreter dieser beiden Länder zu solchen Gedenkveranstaltungen einzuladen. Die Einschätzung des Auswärtigen Amtes liegt im ARD-Hauptstadtstudio vor. Darin heißt es, es sei zu erwarten, dass Russland gemeinsam mit Belarus das Weltkriegsgedenken instrumentalisieren würde. So könnte Moskau die Veranstaltungen missbräuchlich mit dem Angriffskrieg gegen die Ukraine in Verbindung bringen. Eine hochrangige ukrainische Delegation ist überraschend in Paris eingetroffen, um mit anderen Staaten über ein Ende des Krieges zu beraten. Wie der Chef der ukrainischen Präsidialverwaltung Yermak mitgeteilt hat, sind Treffen mit Vertretern der USA, Frankreichs, Deutschlands und Großbritanniens geplant. Es geht um wichtige Fragen für die Sicherheit der Ukraine und Europas. Zuvor war nur bekannt, dass US-Außenminister Rubio und der Sondergesandte Witkow heute mit der französischen Regierung über den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine sprechen. Der voraussichtlich neue Bundeskanzler Merz will die Sommerpause des Bundestags verkürzen, um schnell erste Reformen umzusetzen. Der CDU-Chef sagte den Funke-Medien, bis zum Sommer solle sich die Stimmung im Land verbessern. Man müsse merken, dass es eine neue Regierung gibt. Aus dem Hauptstadtstudio Sabine Henkel.
Die ersten Maßnahmen sollen verschärfte Grenzkontrollen sein, mit Zurückweisung auch von Asylbewerbern, erste Regeln zum Bürokratieabbau und die Aktivrente, also dass Rentner und Rentnerinnen bis zu 2.000 Euro steuerfrei zu ihrer Rente hinzuverdienen können. Merz legt im Gespräch mit der Funke Mediengruppe Wert darauf, dass der neue Bundesinnenminister sofort damit beginnt, die Asylpolitik zu verschärfen. Um eine neue Stimmung im Land zu erreichen, räumt Merz ein, dass er noch viel über Überzeugungsarbeit leisten muss. Er will sich am 6. Mai zum Kanzler wählen lassen. Zuvor müssen aber ein kleiner Parteitag der CDU und die SPD-Mitglieder dem Koalitionsvertrag zustimmen.
Die Präsidentin der Berliner Humboldt-Universität von Blumenthal hat die Räumung eines besetzten Hörsaals gestern Abend als notwendig bezeichnet. Etwa 100 pro-palästinensische Aktivisten waren am Nachmittag in den Hörsaal auf dem Campus Nord in Berlin-Mitte eingedrungen. Von Blumenthal sagte im RBB 24 Inforadio, es habe Sachbeschädigungen gegeben. Auf Bannern sei zudem das Existenzrecht Israels geleugnet worden. Auch Berlins Bildungssenatorin Günther Wünsch hat die Räumung im RBB 24 Inforadio verteidigt.
Wir sehen ja, dass es eben nicht um einen konstruktiven Austausch geht, sondern tatsächlich um Vandalismus und um Straftaten. Und die sind auch an unseren Universitäten nicht zu dulden. Grundsätzlich gilt, unsere Universitäten sind kein rechtsfreier Raum. Das hat auch die zuständige Senatorin immer wieder gesagt. Und wenn Straftaten und Rechtsbrüche begangen werden, dann hat die Polizei dementsprechend zu handeln. Deswegen kann ich das komplett nachvollziehen.
Berlins Bildungssenatorin Katharina Günther wünscht CDU. Bei einer Razzia in Sachsen haben Ermittler bei einem 16-Jährigen den hochgiftigen biologischen Kampfstoff Rezin sichergestellt. Das hat das Landeskriminalamt in Dresden mitgeteilt. Der Jugendliche soll im Dachgeschoss seines Elternhauses im Ort Zeithain mehrere Ampullen einer Mixtur aus den Pflanzengiften Rezin und Aconitin hergestellt haben. Gegen den 16-Jährigen werde nun wegen des Verdachts ermittelt, gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz verstoßen zu haben. Die Europäische Zentralbank EZB entscheidet heute über die Leitzinsen. Viele Ökonomen erwarten, dass die Notenbank den Satz um 0,25 Prozentpunkte auf 2,25 Prozent absenken wird. Sinkende Leitzinsen verbessern normalerweise die Finanzierungsbedingungen für Unternehmen und Privathaushalte und können so die Wirtschaft ankurbeln. Ein seltenes Naturschauspiel hat in der vergangenen Nacht den Himmel über Brandenburg erhellt. Im Osten des Landes waren Polarlichter zu sehen. Besonders gut konnten die pinken und grünlichen Leuchterscheinungen in den Landkreisen Märkisch-Oderland und Oder-Spree beobachtet werden. Das Naturschauspiel wird von energiereichen Sonnenwindpartikeln ausgelöst. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute in Richtung Oder nice sonnig mit bis zu 29 Grad. Nach Westen hin teils kompakte Wolken und maximal 18 Grad. Aktuell in Berlin-Köpenick 16 und in Steglitz 18 Grad. In Brandenburg an der Havel 14 und in Senftenberg 23 Grad. Morgen erst sonnig, ab dem Mittag einzelne Schauer und Gewitter, oft aber trocken. Von West nach Ost 14 bis 23 Grad. Die Zeit 10.25 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Im Studio Irina Grabowski. Morgen ist der 70. Todestag Albert Einsteins und jetzt geht es um ihn. Kurz vor seinem Tod im April 1955 war Albert Einstein in großer Sorge. Er sah das Wettrüsten der Welt mit Atombomben und fürchtete einen vernichtenden Weltkrieg. Die Welt solle sich doch entschließen, die gegenseitige Bedrohung durch wohlwollendes Verständnis zu ersetzen, schrieb er. Ein Zitat, das auch heute so stehen kann. Könnte. Kurz darauf, am 18. April, starb der jüdische Forscher Einstein im Exil in den USA. Über Einsteins Erbe möchte ich mit einem Einstein-Fan sprechen, Jürgen Renn, Direktor des Max-Planck-Instituts für Geoanthropologie in Jena. Er ist selbst Physiker und er ist Wissenschaftshistoriker und jetzt bei mir am Telefon. Schönen guten Tag, Herr Renn.
Ja, schönen guten Tag, Frau Grabowski.
Ich habe Sie jetzt als Einstein-Fan vorgestellt. Was fasziniert Sie an Einstein?
Also Einstein ist in der Tat eine faszinierende Persönlichkeit. Also er hatte, was man vielleicht so beschreiben kann, eine einzigartige Verbindung aus intellektueller Kühnheit und kindlicher Neugier. Und er hatte einfach immer wieder die Gabe, fundamentale Fragen zu stellen, die andere übersehen haben und sich mit Grenzgebieten zu befassen, jenseits der Scheuklappen von Spezialisten. Aber was mich vor allem an ihm beeindruckt, er war nicht nur ein herausragender Wissenschaftler, sondern auch ein engagierter Humanist und Pazifist. Sie haben es mit Ihrem Eingangszitat ja schon gezeigt. Er hat sich Sorgen um den Zustand der Welt gemacht. Aber als Wissenschaftler finde ich ihn ein Vorbild, weil er die Idee verkörperte, dass Wissenschaft und moralische Verantwortung Hand in Hand gehen müssen. Und dann ist er natürlich eine komplexe, vielschichtige Persönlichkeit. Und wenn man sich länger mit ihm beschäftigt, er wird einem auch sympathisch oder er ist einem sympathisch. Und es gibt immer wieder Neues über ihn zu entdecken.
Er gilt ja vielen immer noch als Pop-Ikone. Ich meine, er ist schon 70 Jahre tot, ein theoretischer Physiker. Wie erklären Sie sich den Kult?
Also das fällt tatsächlich erstmal in die Zeit seiner großen Erfolge. Das war auch eine Zeit der aufkommenden Massenmedien. 1919 wurde seine allgemeine Relativitätstheorie spektakulär bestätigt bei einer Sonnenfinsternis-Expedition. Das war unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg. Und da hat eine englische Expedition die Theorie eines deutsch-jüdischen Wissenschaftlers bestätigt. Das war auch so ein Signal, dass jetzt eine Zeit der internationalen Kooperation anbrechen könnte nach den Schrecken des Weltkriegs. Und man darf nicht vergessen, Einstein konnte mit den Massenmedien gut umgehen. Ja, seine Haarpracht, die berühmte Zunge, die er dann ausgestreckt hat. Also er konnte damit schon umgehen und hatte auch immer einen passenden Spruch auf den Lippen. Ja. Und er konnte auch seine Wissenschaft, muss man sagen, sehr gut vermitteln. Er hat immer wieder auch in prägnanten Bildern gesprochen und ihm war durchaus an der Verständlichkeit seiner auch sehr schwierigen Wissenschaft gelegen.
Ja, Relativitätstheorie und die berühmte Formel, dafür kennt man ihn oder damit hat er sich ja viel beschäftigt. Nun ist 2025 das internationale Jahr der Quantenphysik. Was hielt denn Einstein davon?
Naja, man vergisst leicht, wenn man immer davon spricht, dass Einstein der Quantentheorie auch skeptisch gegenüberstand. Also der berühmte Spruch, Gott würfelt nicht, zeigt ja, dass er den statistischen Charakter der Quantentheorie nicht so gutiert hat. Aber eigentlich gehört er ja zu den Begründern der Quantentheorie. 1905 hat er eine Arbeit veröffentlicht, mit der Plancks Theorie so interpretierte, dass das Licht unter bestimmten Bedingungen sich wie ein Teilchen verhält. Später sprach man vom Welle-Teilchen-Dualismus und das legte in der Tat den Grundstein für die Quantentheorie, dann die Quantenoptik und was wir heute alles so an Technologie, Solarzellen, Digitalkameras, Fotodetektoren haben, das geht auf diese Arbeit zurück. Und er hat auch im Laufe seines Lebens immer weitere wichtige Beiträge zur Quantentheorie geleistet und interessanterweise übrigens durchaus auch durch seine Skepsis. Er hat mit einem anderen Begründer der Quantentheorie, Niels Bohr, in den 20er, 30er Jahren eingehende Gespräche geführt, die Bohr dazu zwang und auch andere Quantenwissenschaftler, ihre Argumente immer wieder zu verschärfen und deutlicher und klarer herauszuarbeiten. Und vielleicht sein im späteren Leben bedeutendster Beitrag war ein Paradoxon, mit dem er eigentlich die Unvollständigkeit der Quantenmechanik beweisen wollte. Aber am Ende hat das genau die Eigenschaften der Quantentheorie offengelegt, die heute von besonderer Bedeutung sind. Also die Nichtlokalität, die Verschränkung und die heutigen Quantencomputer beruhen im Grunde auf diesen Einsichten. Also ein Skeptiker, der trotzdem wichtige Beiträge geleistet hat. Das finde ich auch faszinierend.
Herr Rend, jetzt merkt man, dass Sie selbst auch Physiker sind und nicht nur Einstein-Fan. Herr Rend, noch eine Frage. Einstein war im Exil in den USA geflohen vor den Nazis aus Deutschland. Er starb auch in den USA. Wenn man sich heute anschaut, die Trump-Regierung kürzt Forschungsgelder, Forscher verlassen das Land. Wäre das kein Exil für Einstein gewesen?
Also es war schon damals nicht einfach. Ne? Also was man vielleicht nicht so weiß, ist, als Einstein starb am 18. April 1955, da gab es eine Akte des FBI über ihn, weil er auch dort mit Misstrauen als engagierter, liberaler Mensch betrachtet wurde, der sich dann auch gegen die Verbreitung von Nuklearwaffen eingesetzt hat. Da gab es einen FBI-Fall mit über 1000 Seiten über ihn. Und er wurde beobachtet, er galt als extremer Radikale, er wurde als Kommunist verdächtigt. Er hat sich aber konsequent auch in den USA für die Demokratie eingesetzt. Und das tun ja viele unserer amerikanischen Kollegen auch. Und ich kann nur hoffen, dass dieser Mut, den Einstein damals hatte, sich gegen die Bedrohung der Demokratie zu wehren, dass der auch den Rücken stärkt, den Kollegen, die das gerade auskämpfen müssen.
Vielen Dank. Das war Jürgen Renn, Direktor des Max-Planck-Instituts für Geoanthropologie in Jena. Wie gesagt, selbst Physiker und Wissenschaftshistoriker. Wir haben über Albert Einstein gesprochen. Morgen ist dessen 70. Todestag. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen, Frau Gabowski.
Seit Beginn dieses Jahres darf das rote Blinklicht an Windenergieanlagen nicht mehr dauerhaft leuchten. In Brandenburg gab es dabei Verzögerungen. Wie weit die zuständige Behörde da inzwischen ist, dazu gibt es Neuigkeiten. Und die berichtet Ihnen jetzt Inforadio-Reporterin Annette Miersch.
Seit dem 1. Januar sind Windradbetreiber ja eigentlich verpflichtet, die ständigen Blinklichter nachts zu ersetzen durch eine Beleuchtung, die sich nur dann einschaltet, wenn sich ein Flugzeug nähert. Man möchte so genervte Anwohner in ländlichen Regionen entlasten. Die Luftfahrtbehörde Berlin-Brandenburg in Schönefeld kam aber anfangs bei den Anträgen der Windparkbetreiber nicht hinterher. Da die Windräder unter anderem mit neuer Technik ausgerüstet werden müssen, sind Genehmigungen nötig. Inzwischen sind 815 Anträge für eine sogenannte bedarfsgesteuerte Nachtbeleuchtung bei der Behörde eingegangen. Das geht aus einer Antwort des Verkehrsministeriums in Potsdam auf eine Anfrage der BSW-Landtagsfraktion hervor. Laut Ministerium wurden 607 Genehmigungen erteilt, in 36 Verfahren seien Anträge abgelehnt worden. Das etwa, weil sich die Anlagen im Geltungsbereich kontrollierter Lufträume befinden. 166 Anträge sind noch in der Bearbeitung und sollen bis Ende Juni abgeschlossen sein. Einzelne Anträge können mehrere Anlagen und auch Betreiber einschließen. In Brandenburg gibt es etwas mehr als 4000 Windkrafträder. Windräder mit einer Höhe von mehr als 100 Metern gelten als Hindernisse für die Luftfahrt, also etwa für Flugzeuge oder Hubschrauber. Deshalb müssen solche Anlagen mit einem sogenannten Hindernisfeuer ausgestattet sein. Dass die Lichter künftig nur noch nachts blinken, wenn sich ein Flugzeug nähert, läuft über Transpondersignale. In Brandenburg soll die Prüfung der bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung teilweise besonders komplex sein, so das Verkehrsministerium. Hier gäbe es viele Flugplätze mit Nachtfluggenehmigung und gleichzeitig eben eine hohe Anzahl von Windenergieanlagen. Laut Bundesverband Windenergie kann das störende rote Blinken durch die neue Technik um bis zu 95% verringert werden.
Also noch etwas Geduld bei den dauerblinkenden Windkraftanlagen in Brandenburg. Es wird.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
Nach fast 29 Jahren hat der Handelsriese Metro genug von der deutschen Börse. Er meldet sich ab aus dem Aktienhandel. Das muss kein Abschied für immer sein, lehrt die Erfahrung. Douglas war auch schon mal weg und ist wieder zurückgekehrt. Börsenreporterin Melanie Böff über die Gründe für den derzeitigen Abgang von Metro.
Nach fast 29 Jahren verlässt der Handelsriese Metro die deutsche Börse. Bisher im SDAX gelistet, damit ist ab heute Schluss. Heißt, die Aktien des Großhändlers werden nicht mehr an einer regulierten Börse gehandelt. Im Fachsprech nennt man das Delisting. Bei der Metro gäbe es keine großen Expansionspläne mehr, sagt Börsenprofi Stefan Risse von Akatis. Der Verwaltungsaufwand aber sei groß, wenn man an der Börse notiert bleibt.
Ja, man muss quartalsweise berichten, man muss Hauptversammlungen abhalten, dann gibt es da noch irgendwelche Aktionäre, die einem in die Suppe spucken wollen, weil sie denken, der Vorstand macht es nicht richtig oder verdient zu viel. All das erspare ich mir und die haben ja einen Kerninvestor, diesen Tschechen, den Herrn Kretensky, und man kann dann frei schalten und walten, wie man will. Das ist, glaube ich, der Grund bei der Metro, warum die sagen, wir brauchen keine Börsennotierung mehr.
Metro-Großaktionär Daniel Kretinsky wollte schon lange die Metro übernehmen und hält inzwischen die Mehrheit der Anteile. Man will das Unternehmen jetzt restrukturieren, neu ausrichten, sagt Handelsexperte Jörg Funder.
Man kennt dieses Prozedere, ein Unternehmen von der Börse zu nehmen, um dann in Ruhe eine Restrukturierung, strategische Neuausrichtung vorzunehmen. Zu Genüge. Ein ähnliches Unternehmen, was das auch gemacht hat, ist beispielsweise die Douglas-Gruppe gewesen. Und das steht der Metro jetzt eben auch bevor.
Das Geschäft des Lebensmittelgroßhändlers schwächelt seit längerem und auch seinen Aktionären hat die Metro in den vergangenen Jahren wenig Freude bereitet. Einst ein DAX-Konzern, als noch Unternehmensteile wie die Warenhauskette Kaufhof und etwa der Elektronikhändler Mediamarkt und Saturn zum Konzern gehörten. Danach konzentrierte man sich bei Metro wieder auf den Ursprung, den reinen Großhandel. In den vergangenen Jahren aber ist der Aktienkurs deutlich gesunken und die Metro bis in den kleinen SDAX abgestiegen. Das außerplanmäßige Delisting der Metro ist, sagt Handelsexperte Jörg Funder, der Schlusspunkt einer Historie des Abstiegs der Metro-Aktie. Und es zeige, wie zeitnah man jetzt offenbar mit der Sanierung voranschreiten wolle. Der Nachfolger für Metros Platz im SDAX steht schon fest. Es wird die Friedrich Vorwerk Group, die Pipelines und Anlagen für Erdgas-, Strom- und Wasserstoffanwendungen baut.
Metro will nicht mehr an der Börse gelistet sein und uns die Börsenreporterin Melanie Böff hat die Hintergründe erklärt. Das Wetter in Berlin und Brandenburg. Richtung Oder und Neiße haben wir heute viel Sonne und deswegen wird es dort wärmer als Richtung Elbe. Und zwar haben wir bis zu 29 Grad zu erwarten. In Cottbus ist es da jetzt schon am wärmsten mit fast 20 Grad. Ansonsten liegen wir so bei 16 bis 18 Grad. Im Westen dann, wie gesagt, mehr Wolken, aber ich sehe keine Niederschläge heute.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Kerstin Reinsch.
A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreikafelland. Zwischen Großkreuz und Lees gibt es Stau an der Baustelle, 45 Minuten Verzögerung. A13 Berlin Richtung Dresden. Zwischen Bestenseen Großküris etwa 20 Minuten Stau. Vorsicht auf der A24 Berlin Richtung Hamburg. Zwischen Neuruppin und Raststätte Walsleben Behinderungen wegen einer ungesicherten Unfallstelle auf der linken Spur. Bitte denken Sie an die Rettungsgasse. A111 Berlin Richtung Kreuz Oranienburg. Im Kreuz Oranienburg gab es in der Überleitung zur A10 Richtung Dreieckbahnhof einen Unfall mit einem LKW. B1, B5 Berlin Richtung Küstrin-Kiez. Zwischen Abzweig nach Vogelsdorf und Herzfelde etwa 20 Minuten Stau an der Baustelle.
Im Stadtverkehr Berlin kommen Sie recht gut voran. Ein paar Minuten länger dauert es auf der A100 in Richtung Wedding vor der Baustelle am Dreieck-Funkturm, in Pankow auf der Blankenburger Straße stadtauswärts und in Altglienicke auf der Köpenicker Straße in Richtung Adlergestell. Unseren Verkehrsservice gibt es auch in der RBB 24 Inforadio App.
Es wird 10.40 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Guten Tag, ich bin Irina Grabowski. Richard von Weizsäcker hat als Bundespräsident 1985, 40 Jahre nach Kriegsende, den 8. Mai einen Tag der Befreiung genannt. Es war eine Zäsur für Westdeutschland. Der Krieg Russlands gegen die Ukraine macht es heutzutage schwierig, diesen 8. Mai zu begehen. Die Nachrichten mit Kerstin Reinsch.
Die Botschafter von Russland und Belarus dürfen nicht an der zentralen Gedenkfeier des Bundestags zum 80. Jahrestag des Weltkriegsendes am 8. Mai teilnehmen. Das hat die Parlamentsverwaltung entschieden. Aus dem Hauptstadtstudio Barbara Kostolnik.
Die Parlamentsverwaltung beruft sich auf eine interne Einschätzung des Auswärtigen Amts, die dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt. Darin heißt es, es steht zu erwarten, dass Russland gemeinsam mit Belarus das Weltkriegsgedenken instrumentalisieren und mit seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine missbräuchlich in Verbindung bringen wird. Um russischer und belarussischer Propaganda, Desinformation und Geschichtsverfälschung zu begegnen, sollen russische und belarussische Vertreter grundsätzlich nicht zu Gedenkveranstaltungen im Inland eingeladen werden. Am Mittwoch war der russische Botschafter Nechayev bei einem stillen Gedenken auf den Seeloer Höhen in Brandenburg erschienen. Der ukrainische Botschafter Makeyev war der Veranstaltung ferngeblieben und hatte die Teilnahme Nechayevs heftig kritisiert.
Eine hochrangige ukrainische Delegation ist überraschend in Paris eingetroffen, um mit anderen Staaten über das Ende des Krieges zu beraten. Wie der Chef der ukrainischen Präsidialverwaltung Yermak mitgeteilt hat, sind Treffen mit Vertretern der USA, Frankreichs, Deutschlands und Großbritanniens geplant. Es geht um wichtige Fragen für die Sicherheit der Ukraine und Europas. Zuvor war nur bekannt, dass US-Außenminister Rubio und der Sondergesandte Witkow heute mit der französischen Regierung über den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine sprechen. Der voraussichtlich neue Bundeskanzler Merz will die Sommerpause des Bundestags verkürzen, um schnell erste Reformen umzusetzen. Der CDU-Chef sagte den Funke-Medien, bis zum Sommer solle sich die Stimmung im Land verbessern. Man müsse merken, dass es eine neue Regierung gibt. Dazu werde er nach seiner Wahl zum Kanzler ein Arbeitsprogramm vorlegen, betonte Merz. Die ersten Themen, die man anpacken wolle, seien verschärfte Grenzkontrollen mit der Zurückweisung von Asylsuchenden, aber auch Maßnahmen zum Bürokratieabbau. Ziel sei es, noch im Juli erste Gesetze zu beschließen. Die Präsidentin der Berliner Humboldt-Universität von Blumenthal hat die Räumung eines besetzten Hörsaals gestern Abend als notwendig bezeichnet. Etwa 100 pro-palästinensische Aktivisten waren am Nachmittag in den Hörsaal auf dem Campus Nord in Berlin-Mitte eingedrungen. Von Blumenthal sagte im RBB 24 Inforadio, man habe sich schnell ein Lagebild verschafft und das sei eindeutig gewesen.
Wir konnten schon sofort sehen, dass Sachbeschädigung begangen war. Wir konnten sehen, dass in den Bannern, in den Sprüchen das Existenzrecht des Staates Israel geleugnet wurde. Es war deutlich, dass Gewalt verherrlicht wurde und auch das rote Dreieck, also das Symbol der Terrororganisation Hamas, verwendet wurde. Damit war für uns klar, dass in diesem Fall die Räumung der einzig richtige Weg ist.
Julia von Blumenthal, Präsidentin der Humboldt-Universität Berlin. Laut Polizei wurden die Personalien der Besetzer festgestellt und Ermittlungsverfahren eingeleitet, unter anderem wegen Hausfriedensbruchs. Ein 16-Jähriger aus dem sächsischen Zeithain im Landkreis Meißen steht unter Verdacht, ein tödliches Gift hergestellt und aufbewahrt zu haben. Die Wohnung, in der Jugendliche lebt, sei am Morgen durchsucht worden, teilte das sächsische Landeskriminalamt mit. Gegen den 16-Jährigen wird wegen des Verstoßes gegen das Kriegswaffengesetz ermittelt. Der Jugendliche soll in einem eigens dafür eingerichteten Labor im Dachgeschoss seines Elternhauses mehrere Ampullen einer Mixtur aus Aconitin und Rizin hergestellt haben. Rizin ist eine biologische Waffe im Sinne des Kriegswaffenkontrollgesetzes. Die Springer-Zeitungen Bild und BZ haben sich für einen falschen Bericht über eine Berliner Polizistin entschuldigt. Beide Blätter veröffentlichten heute entsprechende Texte auf ihren Titelseiten. Sie hatten ursprünglich geschrieben, die Polizistin sei eine Transfrau und habe zwei Männer unter Drogen gesetzt und sie sexuell missbraucht. Keine dieser Behauptungen sei zutreffend, heißt es in der Richtigstellung. Der Redaktion sei bewusst, dass sie der Frau großen Schaden zugefügt haben. Dafür bitte man um Entschuldigung. Wie der Tagesspiegel berichtet, soll die Polizistin eine Entschädigung in Höhe von 150.000 Euro erhalten. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute in Richtung Oder Neiße sonnig mit bis zu 29 Grad. Nach Westen hin teils kompakte Wolken und maximal 18 Grad. Aktuell in Berlin-Köpenick 16 und in Tempelhof 19 Grad. In Rathenow 13 und in Spreenhagen 20. Morgen erst sonnig, ab dem Mittag einzelne Schauer und Gewitter, oft bleibt es aber trocken. Von West nach Ost 14 bis 23 Grad. Die Zeit 10.45 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Im Studio Irina Grabowski und jetzt nehmen wir Sie mit in ein kleines pfälzisch-elsässisches Dorf. Dort kann man konkret spüren, wie es um die deutsch-französische Freundschaft steht. Der Ort mit seinen knapp 1500 Einwohnern liegt direkt an oder vielmehr auf der Grenze zu Frankreich. Nur ein kleiner Fluss trennt da das deutsche Scheibenhart vom französischen. Wie sind die Geschichten der Menschen auf beiden Seiten der Grenze miteinander verwoben? Darüber hat SWR-Reporterin Tanja Kohler bei einem Rundgang im Ort mit Menschen in beiden Ländern gesprochen.
Eine Brücke mit blauem Geländer, kaum 20 Meter lang, über das kleine Flüsschen Lauter. Ich stehe in der Mitte und drehte einen Schritt nach links. Dann bin ich in Deutschland, im rheinland-pfälzischen Dorf Scheibenhardt. Drehte ich auf der Brücke einen Schritt nach rechts, bin ich in Frankreich, im französischen Teil des Dorfes. Und da heißt das dann so.
Scheibenach.
Oder auf Elsässisch.
Scheibert.
Ich treffe eine Passantin auf der Brücke. Dass sie gerade eine Landesgrenze überschritten hat, ist ihr überhaupt nicht bewusst.
Für mich existiert die Grenze eigentlich gar nicht mehr. Die letzten Tage stand mal die Polizei zum Kontrollieren. Aber im Großen und Ganzen, man fährt durch und verschwindet eigentlich kaum mehr einen Gedanken an die Grenze.
Eine andere Spaziergängerin ist auf der Brücke auf dem Weg von Frankreich nach Deutschland. Einfach mal so das Land zu wechseln, ist für sie immer eine kleine Abwechslung, so ein bisschen wie Urlaub. Direkt am Ende der Brücke auf deutscher Seite ist die Bäckerei Schneider oder besser Schneider, denn der Besitzer ist ein Franzose.
Bah, bonjour.
Verkäuferin Manon Alombert ist gerade dabei, für ein älteres Ehepaar an den Bistrotischen einen Frühstücksteller zuzubereiten. In sehr deutschem Stil.
Wurstteller, Käseteller, voilà.
Schinken, Salami oder Emmentaler, schon am frühen Morgen, das wäre für den französischen Magen etwas heftig. Deswegen gibt's auch französisches Frühstück. Mit Baguette, Butter, Marmelade, Croissants oder Brioche.
On peut avoir des petits déjeuners français, donc maintenant juste pain, beurre, confiture ou viennoiserie.
Die deutschen Kunden mögen besonders die so richtig original französischen Backwaren. Sei es Baguette oder Éclair au Chocolat, eine Art Windbeutel mit Schokofüllung.
Das gibt's nur hier, das Éclair.
Die Baguette schmeckt anders wie in Deutschland, ist dünner und hat nicht so viel Füllung. Ne?
Auf der anderen Seite der Brücke, also in Frankreich, kommt mir Mireille Moog entgegen. Sie wohnt schon ihr ganzes Leben lang in dem deutsch-französischen Dorf.
Ich bin seit Geburt hier, wohne 50 Meter von der deutschen Grenze weg. So bin ich groß geworden.
Mireille ist Französin, aber perfekt zweisprachig. Sie wohnt hier mit ihrem Mann und ihren beiden Söhnen auf der französischen Seite. Allerdings pendelt sie wie viele im Elsass täglich über die Grenze nach Deutschland. Sie arbeitet bei einem Schrotthändler in Karlsruhe.
Das ist ein Muss hier, weil es gibt nicht so viel Arbeit. Es sind die meisten, die gehen nach Deutschland zum Arbeiten und es ist eigentlich mehr Industrie in Deutschland. Das sind halt die größeren Firmen, Mercedes, Michelin und so.
Zu uns gesellt sich Nicole Moog. Auch sie wohnt seit frühester Kindheit im französischen Scheibenhardt. Sie erinnert sich noch gut an die Zeit vor dem Schengen-Abkommen, als sie jedes Mal, wenn sie in den deutschen Teil von Scheibenhardt wollte, an der Brücke ihren Pass vorzeigen musste.
Da war ein deutscher Zellner und ein Douanier Français. Wenn man was zu verzollen hat, wenn sie was gefunden haben und man hat es nicht deklariert, man muss eine Strafe bezahlen.
Wenn ich so durch die beiden Ortsteile spaziere, fällt auf, es gibt zwar eine deutsche und eine französische Kirche, aber nur ein Rathaus im französischen Teil. Der deutsche Ortsbürgermeister Thomas Ehl ist hauptberuflich Steuerberater und hat in Scheibenhardt kein eigenes Büro. Auch wenn der Ort geografisch völlig zusammengewachsen ist, macht in der Kommunalpolitik jeder sein eigenes Ding, erklärt mir Thomas Ehl.
Das fängt an bei der Verwaltung. Sie sind anders organisiert. Sie haben ein anderes Kindergartensystem, ein anderes Schulsystem. Und da gibt es eigentlich kaum Überschneidungen, immer nur, wenn es irgendwelche Aktionen über die Grenze gibt. Es gibt ein Novum oder, denke ich, fast ein Einzelmerkmal hier, dass zum Beispiel unser Abwasser hier nach Frankreich geleitet wird. Es gibt eine ganz neue Aufbereitungsanlage in Niederlauterbach, die betreiben Frankreich und wir mit oder sind mit beteiligt, die Verbandsgemeinde und dann auch Scheibenhardt. Das ist eine Besonderheit.
Trotzdem ist Thomas Ehl natürlich in regelmäßigem Kontakt mit seinem französischen Pendant Gérard Elfrich. Viele aktuelle politische Probleme gibt es dies und jenseits des Flüsschens Lauter.
Wir sehen immer mal wieder, dass die Tendenzen ja doch gleich sind in Frankreich und in Deutschland. Die Rechten gewinnen an Einfluss und auch an Zuspruch. Und da sind wir uns einig, dass wir das eigentlich so nicht akzeptieren wollen und auch nicht weiter unterstützen wollen.
Auffällig beim Vergleich der beiden Ortsteile ist auch, die Deutschen haben nicht nur kein Rathaus, sondern auch keine eigene Grundschule. Dafür die Kita Sonnenschein. Ein paar hundert Meter entfernt auf der französischen Seite gibt es eine École Maternelle, eine Vorschule für Kinder von 3 bis 6 Jahren und eine Crèche für Kinder von 0 bis 3 Jahren. Ich treffe 2 Erzieherinnen, die mit den Kindern im Leiterwagen einen kleinen Spaziergang durch den Ort machen. Sie versuchen, 3 Sprachen mit den Kindern zu sprechen: Französisch, Deutsch und Elsässisch.
Was haben wir denn Gasse heute?
Nix.
Poulet haben wir Gasse?
Und was noch?
Nix. Schut Brüxelles. Haben wir noch Gasse? Was haben wir gegessen heute?
Charlotte.
Nudeln?
Nudeln.
Und Hähnchen. J'ai mangé des pâtes. Du poulet.
2- bzw. 3-Sprachigkeit wird in den beiden Scheiben Harz großgeschrieben. Wobei Mireille Moog meint, dass die Franzosen da ein bisschen bemühter sind.
Sie würde jetzt sagen, ohne jetzt angeben zu wollen, dass die Franzosen eher Deutsch sprechen als die Deutschen Französisch. Ich habe selber 2 Söhne. Der eine spricht perfekt Deutsch und der andere will nicht. Also der ist jetzt 14 und der fängt jetzt langsam an zu merken, dass man es vielleicht doch braucht. Aber bisher hat er sich immer ein bisschen geweigert.
Birgit Ehl, die Frau von Bürgermeister Thomas Ehl, bestätigt das. Obwohl auch sie immer versucht, mit ihren Nachbarn auf Französisch zu parlieren.
Ich habe Französisch schon ganz, ganz früh in der Schule gelernt. Also ich verstehe viele Sachen auch. Habe auch mit den Kindern noch mal ein bisschen Französisch gelernt. Aber natürlich nicht, ich kann mich durchschlagen, sagen wir mal so. Ich kann einkaufen in Französisch in Frankreich und ja, aber nicht perfekt, natürlich lange nicht.
Auch wenn wahrscheinlich nirgendwo sonst Deutschland und Frankreich so miteinander verwoben sind wie hier in Scheibenhardt, manche würden sich schon noch ein bisschen mehr miteinander wünschen, sagt Mireille Moog.
Weil es sind viele Leute reingezogen. Vorher hat jeder jeden gekannt und das ist nicht mehr der Fall. Also die Leute, die wohnen hier und jeder ist aber mehr für sich, weil jeder geht halt arbeiten. Das ist nicht mehr wie früher. Früher waren die Mütter waren meistens daheim. Die Väter sind arbeiten gegangen, die Mütter waren daheim und die Kinder haben draußen gespielt. Heute ist alles PlayStation, alle gehen arbeiten und ja.
Mireille, deren Familie seit Generationen in Scheibenhardt lebt, erinnert sich, dass die Einwohner der beiden Orte früher viel mehr miteinander verbandelt waren.
Sagen wir, ganz früher war es ja so, dass man von der anderen Seite die Leute hier geheiratet hat, ins Gegenteil. Also meine Oma, die war auch von Deutsch Scheibenhardt, mein Opa war von Französisch Scheibenhardt. Meine Eltern haben hier in Frankreich gewohnt, meine Großeltern auch.
Wolfgang Weiß, der mit seinem Fahrrad unterwegs ist zu seinem Haus im deutschen Scheibenhardt, finde, dass es auch heute noch viel grenzüberschreitende Kontakte gibt. In so einem deutsch-französischen Dorf zu wohnen, ist für ihn schon etwas Besonderes.
Ich bin sehr zufrieden, gell? Sehr gute Nachbarschaft, alles. Ich bin per Zufall vor 16 Jahren hier gelandet. Ich bin gebürtig von Speyer und habe meine Frau da kennengelernt. Naja, wie es halt so ist, irgendwann geblieben und dann habe ich politisches Asyl gekriegt.
Und außerdem, gefeiert wird seit vielen Jahrzehnten gemeinsam beim traditionellen Brückenfest Anfang Juni. Da laufen jetzt schon die Vorbereitungen, wie Bürgermeister Thomas Ehl erklärt.
Dieses Fest bedarf dann schon der Abstimmung, denn die Franzosen machen schon anderes Essen. Es wird viel Käse angeboten, Käseplatte und so weiter. Und bei uns sind dann die typischen Pfälzer Gerichte mit Bratwurst und so weiter. In einem unterscheiden wir uns nicht, das ist im Biertrinken. Ich glaube, auch das ganze Elsass trinkt ganz gerne Bier. Die Pfälzer natürlich auch ihren Schorle, aber auch da, denke ich, gibt es viele Gemeinsamkeiten.
Deutsch-französisches Biertrinken, also direkt auf der Grenze. Das gibt es so wohl nur hier in Scheibenhardt.
Ein Dorf, zwei Nationen. Tanja Köhler war im deutsch-französischen Scheibenhardt unterwegs.
Stadt, Land, Mensch. Die Deutschland-Reportage. Immer mittwochs als Podcast in der ARD-Audiothek und donnerstags im rbb24 Inforadio.
10.54 Uhr haben wir es jetzt.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Die britische Musikerin Anna B. Savage hat mit 16 ihre ersten Songs rausgebracht und gleich Erfolg gehabt. Heute, 10 Jahre später, tourt sie mit ihrem neuen Album durch Europa und gestern war sie im Franz Club im Prenzlauer Berg. RBB-Konzertkritiker Henrik Schröder war dabei.
Am Anfang denkt man, irgendwas stimmt nicht, denn Anna B. Savage spielt die ersten Akkorde auf ihrer Western-Gitarre, schließt die Augen und fängt nach ein paar Takten an, den Kopf und ihre langen blonden Haare hin und her zu schütteln, als würde sie sagen, nein, nein, so geht das nicht, nein. Aber was ist los? Der Sound ist zumindest im Saal top, klar, warm, transparent, das Franz ist auch echt gut voll mit ein paar hundert Leuten, viel mehr würden gar nicht reingehen und die sind auch noch leise, lauschen, tuscheln nicht, filmen nicht, sind echt da und hören zu. Was passt ihr nicht. Aber dann löst sich das alles auf. Das Schlagzeug steigt ein, der Sound schwillt an und Annas Kopfschütteln wird immer ekstatischer. Das ist einfach ihre Art, ihr Ausdruck, wenn sie sich in die Musik fallen lässt. Spielt Anna B. Savage nicht Gitarre und singt nur, dann tanzt ihre rechte Hand durch die Luft, als würde sie sich selbst dirigieren. Dazu diese eben geschlossenen Augen und ein Gesichtsausdruck, der sehr viel reifer, weiser und lebenserfahrener aussieht, als man es bei einer Mitzwanzigerin vermuten würde. Und eine Körperhaltung, die verrät, dass diese Performance hier schon auch emotionale Arbeit ist. Als wollten die Songs raus, als müssten sie auch raus, aber so ganz von selbst wollen sie nicht. Das wirkt aber nicht angespannt, sondern im Gegenteil. Einfach 100% involviert. Bei all dem steht Anna B. Savage nicht in der Mitte der Bühne, sondern am Rand. Und das ja nicht auch aus Versehen. Sie ist Teil des Ganzen, nicht der Star alleine vorne. Neben ihr ihre ungemein sympathische dreiköpfige Band, die genauso zart, fragil, aber auch entschlossen und vor allem wahnsinnig aufmerksam wirkt wie die Sängerin. Keyboarderin, Schlagzeuger, Basser, alle haben ständig Blickkontakt, nicken sich die Einsätze zu und sehen in ihrer Neo-Hippie-Haftigkeit ein bisschen aus wie eine Version der Kelly Family in britisch und in gut. Der Bassist streicht seinen E-Bass wohlgemerkt ab und an mit dem Bogen. Der Drummer macht keinen Schlag zu viel, aber wenn es mal jazzig und heftig wird neben den vielen fast ätherischen Balladen, dann langt er ordentlich zu. Wobei man sagen muss, dass Anna und ihre Crew bei den ruhigen Stücken deutlich stärker sind als bei den selteneren lauten Nummern. 3 Alben hat Anna B. Savage mittlerweile veröffentlicht. 2, wie sie selbst sagt, über das Single-Dasein, 1 darüber, in einer Partnerschaft zu sein. Beides sei cool, sagt sie verschmitzt, und das Publikum muss echt lachen. Überhaupt ist Anna echt witzig zwischen den Liedern und ihre Stimme wirklich stark. Die Songs berührend, manchmal politisch. Eine ganz und gar tolle Künstlerin. Anna B. Savage.
Tja, da ist jemand begeistert. Henrik Schröder war das über das Konzert der britischen Sängerin Anna B. Savage gestern im Franz Club in Berlin.
Morgen im RBB 24 Inforadio.
Manchmal ist der eigene Weg ziemlich dunkel. Besonders wenn es um Krieg, Verlust oder Schicksalsschläge geht. Doch irgendwo ist immer Licht. Beim Frühstart ins Leben, beim Neuanfang in der Fremde, beim Suchen nach Wahrheit. Was bringt uns voran? Was gibt uns Hoffnung? Mit uns gehen Sie durchs Dunkel ans Licht. Der Karfreitag im RBB 24 Inforadio. Mehr Infos unter rbb24inforadio.de.
Das Wetter in Berlin und Brandenburg. Zweiteilung heute, also Richtung Oder-Neiße oft Sonne. Nach Westen hin neben Sonne auch kompakte Wolken. Regnen soll es aber deswegen noch lange nicht, also heute auf jeden Fall nicht. Die Temperaturen, wir haben jetzt momentan 17 bis 19 Grad schon mal in Berlin. Und in Potsdam sind es jetzt mittlerweile 18 Grad, aber Cottbus hat die Spitze mit 20 Grad.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Kerstin Reinsch.
A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreikafelland. Zwischen Großkreuz und Leest Stau an der Baustelle, 30 Minuten Verzögerung. Und in Richtung Dreikwerda dauert das etwa 10 Minuten länger. Vorsicht auf der A11 Stettin Richtung Berlin. Zwischen Pfingstberg und Joachimsthal Behinderungen wegen einer ungesicherten Unfallstelle. A13 Berlin Richtung Dresden. Zwischen Rage und Großköris etwa 30 Minuten Stau. A24 Berlin Richtung Hamburg. Zwischen Neuruppin und Raststätte Walsleben ist die Autobahn nach einem Unfall auf der linken Spur gesperrt. B1, B5 Berlin Richtung Küstrin-Kietz. Zwischen Abzweig nach Vogelsdorf und Herzfelde etwa 10 Minuten Stau an der Baustelle. Im Stadtverkehr Berlin kommen Sie recht gut voran. Ein paar Minuten länger dauert es auf der A100 in Richtung Wedding vor der Baustelle am Dreieck Funkturm. In Pankow auf der Blankenburger Straße stadtauswärts und in Altglienicke auf der Köpenicker Straße in Richtung Adlergestell.
Es ist 11 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mit Irina Grabowski im Studio. Guten Tag. Die Aufmerksamkeit richtet sich jetzt am späten Vormittag auf Paris, auf ein Treffen, das größer geworden ist als ursprünglich angekündigt. Erst hieß es, US-Außenminister Rubio sei in Frankreich und trifft dort seinen Amtskollegen. Aber jetzt ist offenbar mehr daraus geworden. Die Nachrichten mit Kerstin Reinsch.
Die USA und mehrere europäische Länder sprechen heute in Paris über mögliche Auswege aus Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine. Aus Washington sind US-Außenminister Rubio und der Sondergesandte Witkow angereist. Witkow hatte in der vergangenen Woche erneut in Moskau mit dem russischen Präsidenten Putin gesprochen. Außerdem sind auch Unterhändler der Ukraine zu Gesprächen in Paris. Ob es zu einem Treffen in großer Runde mit den USA kommen wird, ist allerdings unklar. Bisher sind nur bilaterale Beratungen mit Vertretern der Staaten aus der sogenannten Koalition der Willigen geplant, darunter Großbritannien und Deutschland. Der Bundestag schließt die Botschafter von Russland und Belarus, Der Bundestag schließt die Botschafter von Russland und Belarus von der zentralen Gedenkfeier zum 80. Jahrestag des Weltkriegsendes am 8. Mai aus. Dabei beruft sich die Parlamentsverwaltung auf eine Empfehlung des Auswärtigen Amtes. Darin wird davon abgeraten, Vertreter dieser beiden Länder zu solchen Veranstaltungen einzuladen. Die Einschätzung des Auswärtigen Amtes liegt dem ARD-Hauptstadtstudio vor. Darin heißt es, es sei zu erwarten, dass Russland gemeinsam mit Belarus das Weltkriegsgedenken instrumentalisieren würde. So könnte Moskau die Veranstaltungen missbräuchlich mit dem Angriffskrieg gegen die Ukraine in Verbindung bringen. Der voraussichtlich neue Bundeskanzler Merz will die Sommerpause des Bundestags verkürzen, um schnell erste Reformen umzusetzen. Der CDU-Chef sagte den Funke-Medien, bis zum Sommer solle sich die Stimmung im Land verbessern. Man müsse merken, dass es eine neue Regierung gibt. Aus dem Hauptstadtstudio Sabine Henkel.
Die ersten Maßnahmen sollen verschärfte Grenzkontrollen sein, mit Zurückweisungen auch von Asylbewerbern, erste Regeln zum Bürokratieabbau und die Aktivrente, also dass Rentner und Rentnerinnen bis zu 2000 Euro steuerfrei zu ihrer Rente hinzuverdienen können. Merz legt im Gespräch mit der Funke Mediengruppe Wert darauf, dass der neue Bundesinnenminister sofort damit beginnt, die Asylpolitik zu verschärfen. Um eine neue Stimmung im Land zu erreichen, räumt Merz ein, dass er noch viel Überzeugungsarbeit leisten muss. Er will sich am 6. Mai zum Kanzler wählen lassen. Zuvor müssen aber ein kleiner Parteitag der CDU und die SPD-Mitglieder dem Koalitionsvertrag zustimmen.
Die Präsidentin